Frauen an die Macht. Brauchen wir die Quote? HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, denn Frauen in Führungspositionen sind absolut unterrepräsentiert. Eine gesetzliche Quote, wie sie Arbeitsministerin von der Leyen gefordert hat, könnte da Abhilfe schaffen. Bundeskanzlerin Merkel hat dieser Idee erstmals eine Absage erteilt. Ich bin jetzt im Gespräch mit Christine McCarthy. Sie ist Expertin für Diversity Management und Leadership Coaching und beschäftigt sich also professionell mit der Frage von Frauen in Führungspositionen. Guten Morgen, Frau McCarthy.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Warum sollten Unternehmen Frauen fördern?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Unternehmen Frauen fördern sollten. Nummer eins ist natürlich, dass es gesellschaftlich und politisch korrekt wäre. Aber neben dieser ethischen Fairness und Korrektheit ist es natürlich wirtschaftlich gesehen einfach klug.
Sind Frauen
80% der Kaufentscheidungen in Europa werden von Frauen getroffen.
Aha. Und welchen Beitrag leisten Frauen in Unternehmen in Führungspositionen?
Frauen bringen die nötige Kompetenzenvielfalt in das Unternehmen ein. Frauen und Männer haben unterschiedliche Denkweisen, Ansätze und Führungsstile. Und ein Unternehmen profitiert von beiden Ansätzen.
Und was wäre das ganz genau, was wir Frauen dann mitbringen?
Studien zeigen, dass Frauen zusätzliche Qualitäten einbringen, zum Beispiel ein kooperativer statt ein konkurrierender Führungsstil. Frauen kämpfen eher um eine Sache, statt sich selber fördern zu wollen.
Aha.
Und die haben höhere Empathie. Die fördern dadurch kreatives Denken und eine erhöhte Teamarbeit.
Also alles Dinge, die positiv für den Erfolg eines Unternehmens dann am Ende wären.
Absolut, absolut.
Aber warum brauchen wir denn Ihrer Meinung nach oder Ihrer Ansicht nach eine Frauenquote?
Ich bin nicht unbedingt von einer Frauenquote überzeugt. Zumindest war ich es sehr lange nicht. Aber die Zahlen zeigen ein besorgniserregendes Bild. Auf der globalen Ebene, aber besonders auch in Deutschland. Ja, von den 190 Staatsoberhäupten weltweit gibt es nur 9 Frauen.
Mhm.
Und im Parlament haben wir nur 13% von den Plätzen von Frauen besetzt. Und 16% von Vorstandsposten werden von Frauen global besetzt. Aber in Deutschland sind diese Zahlen besonders beunruhigend.
Also ich glaube, bei uns sind es nur 3% Frauen in den Vorstandsetagen. Also ein ganz, ganz geringerer Anteil.
2%. Und damit eben liegt Deutschland nah bei Indien.
Aber warum ist in unserem Land die Diskussion um Frauen in Führungspositionen so problematisch? Anderswo ist das doch auch schon längst Realität.
Ja, es gibt meiner Meinung nach 2 Barrieren. Eine strukturelle Barriere und eine mentale Barriere in Deutschland. Es ist halt so, dass die gesellschaftliche Struktur ein veraltetes, stereotypisches Frauen-Männer-Bild in Deutschland hergibt. Ja, es gibt reelle Barrieren, zum Beispiel mangelnde Kindergartenplätze, Ganztagsschulen und so weiter, die es ermöglichen würden, dass Frauen nicht frühzeitig aus den Unternehmen aussteigen. Und die Firmenstrukturen in den meisten Unternehmen sind auch zu wenig flexibel. Wir brauchen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und so weiter, um talentierte Frauen im Unternehmen zu halten. Aber es gibt auch diese Denkbarriere. Frauen müssen sich selber fördern und auch gefördert werden.
Also haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Frauen bei ihrer Karriereplanung dann vielleicht manchmal selbst ein bisschen im Weg stehen, abgesehen von den strukturellen Barrieren?
Ja, das muss auch zugegeben werden. Ja, besonders in Deutschland wird es immer noch gesellschaftlich akzeptiert, teilweise sogar gefordert, dass qualifizierte Frauen mit akademischem Hintergrund sogar eine eher traditionelle Frauenrolle übernehmen. Die Vereinbarung von Familien und Karriere lässt sich für viele Frauen in Deutschland nicht leicht realisieren. Und daher steigen sie in der Regel aus Unternehmen frühzeitig aus.
Mhm.
Die leisten nicht genug Widerstand.
Aber es ist natürlich auch schwer, wenn die Strukturen noch nicht so geschaffen sind. Nun arbeiten Sie ja mit Frauen, die top qualifiziert sind und die in Führungspositionen hinein wollen. Was erleben Sie denn im Alltag dieser Frauen? Was sind die größten Themen, die immer wieder angesprochen werden?
Also es ist schon die gesellschaftliche Barrieren und die Denkbarrieren bei Frauen. Frauen stehen sich teilweise wirklich selber im Weg, indem sie einfach zu wenig Durchsetzungsvermögen zeigen und die setzen sich einfach nicht im Unternehmen gegen die Firmenbarriere durch. Die sind nicht konsequent genug.
Aber wir stellen fest, ein Unternehmen gewinnt wirtschaftlich, emotional, sozial, wenn eine Frau in der Führungsebene sitzt. Es gibt einen unterschiedlichen Führungsstil zwischen Männern und Frauen. Das ist auch richtig.
Ja, das ist richtig. Frauen haben eher so Empathie, Integrationsfähigkeiten, geteilte Führungskompetenzen. Und das sind unerlässliche Qualitäten für ein modernes, globales Unternehmen.
Also doch eine Quote?
Doch letztendlich eine Quote. Wenn Unternehmen weiterhin zaudern, Frau Merkel sagt, also wir warten jetzt bis 2018 ab, aber ich denke, wenn, also auch die Statistik zeigen, wenn wir weitermachen wie bisher, brauchen wir nach 73 Jahren, bis wir eine 50-50 Position haben. Also von daher vielleicht doch eine Quote.
Doch eine Quote, sagt Christine McCarthy, Expertin für Diversity Management und Leadership Coaching. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Aber sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, zum heutigen Thema Frauen an die Macht, brauchen wir die Quote, hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Christina Schröder, die Flexi-Quote vorgeschlagen. Die soll Unternehmen zunächst zur freiwilligen Selbstverpflichtung anregen, damit Frauen für die höchsten Führungspositionen gefördert und qualifiziert werden. Eigentlich keine schlechte Idee bei nur 3% Frauen in den Vorstandsetagen der 200 größten deutschen Firmen im Jahre 2010. Und in den größten 100 Betrieben in unserem Land sowie in den 30 DAX-Unternehmen waren sogar nur 2,2% der Top-Positionen mit Frauen besetzt. Am Telefon jetzt heute an diesem Sonntagmorgen die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Christina Schröder. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, es gibt etliche Studien, Frau Schröder, die zeigen und gezeigt haben, dass Unternehmen, in denen Frauen angemessen vertreten sind, auch die besten finanziellen Ergebnisse vorweisen können. Kann sich die deutsche Wirtschaft dann leisten, nur 2-3% der Spitzenpositionen mit Frauen zu besetzen?
Nee, das kann sie sich aus genau diesem Grund nicht mehr leisten. Und auch, weil sie auch nicht auf die guten weiblichen Fachkräfte verzichten kann. Es wird ja immer größeres Problem, gute Frauen und gute Männer auch an die Betriebe zu binden. Und allein deswegen muss sie Frauen auch gute Aufstiegschancen bieten.
Warum vertrauen Sie dennoch auf die Freiwilligkeit?
Naja, gerade deswegen zum Beispiel, weil die Wirtschaft es sich gar nicht mehr weiter leisten kann, weil es ökonomisch falsch und unsinnig ist, sich nicht für Frauen in Führungspositionen zu öffnen. Das erkennen auch immer mehr Unternehmen.
Also nochmal nachgehakt, also Forderungen nach einer gesetzlichen Frauenquote von 30%, sowohl für Vorstände als auch Aufsichtsräte, wie von Arbeitsministerin von der Leyen vorgeschlagen, erteilen ja sowohl Sie als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Absage. Dagegen setzen Sie ein flexibles Quotenmodell. Können Sie das noch mal kurz erklären?
Ich will die Unternehmen gesetzlich verpflichten, sich selbst eine Quote zu geben. Die Unternehmen müssen dann sagen, welche Quote sie innerhalb der nächsten Jahre erreichen wollen. An dem Tag, an dem diese Quoten veröffentlicht werden, wird das eine riesige Debatte in Deutschland geben. Dann werden sich die Unternehmen rechtfertigen müssen. Dann kann vielleicht ein Unternehmen der Stahlindustrie noch einigermaßen gut begründen, warum man sich nur eine bescheidene Frauenquote setzt, weil man halt kaum Frauen hat. Ein Unternehmen der Kommunikationsbranche wird ein richtiges Problem bekommen. Die Unternehmen werden diese Quote auch vor den eigenen Mitarbeitern, vor dem Betriebsrat rechtfertigen müssen. Also das wird ein richtiges Politikum sein. Und das wird eine Dynamik in die Debatte bringen, wie wir sie bisher noch nicht hatten.
Also Sie setzen auf Öffentlichkeit, auf Veröffentlichung, aber es gibt ja auch den schönen Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja, aber eine staatliche Einheitsquote quer über alle Branchen, von der Maschinenbauindustrie hin bis hin zur Medien- und Kommunikationsbranche, die ist einfach ordnungspolitisch falsch und die ist auch verfassungsrechtlich hochbedenklich.
Aber andererseits haben wir Jahre und Jahrzehnte, die jetzt nun auch schon ins Land gegangen sind, eher dem Vertrauen geschenkt. Und das ist ja nicht genutzt worden. Was spricht denn dagegen, es jetzt nur mal ein paar Jahre vielleicht mit Kontrolle und einer Quote zu versuchen?
Deswegen will ich den Druck ja erhöhen. Ich will die Unternehmen gesetzlich zu dieser eigenen Quote verpflichten. Das heißt, die Unternehmen können sich nicht mehr vor dem Thema wegducken, sondern sie müssen Farbe bekennen. Sie müssen auch Farbe bekennen, ob die Beteuerungen, Ihnen sagen ja alle Unternehmen, dass in den nächsten Jahren sie mehr Frauen haben wollen, ob sie das auch wirklich ernst meinen. Denn wenn sie ihre selbstgesteckte Quote nicht erfüllen, dann werden in meinem Modell empfindliche Sanktionen drohen.
Und wie sehen diese gesetzlichen Sanktionen dann aus?
Zum Beispiel, dass bei einer Aufsichtsratswahl, wenn die eigene Quote nicht erfüllt wurde, dass sie dann anfechtbar wird. Dann kann jeder einzelne Aktionär, auch der nur eine Aktie besitzt, diese Wahl anfechten. Das ist ein sehr scharfes Schwert. Oder ich denke auch über Geldstrafen nach, für Aufsichtsräte, wenn die Vorstände nicht den selbstgesetzten Frauenanteil, die selbstgesetzte Quote erfüllen.
Aber warum gibt man den Unternehmen noch mehr Zeit? Also man weiß ja, in kleinen und in mittleren Unternehmen funktioniert das ja schon ganz gut mit Frauen in Führungspositionen. Wenn wir jetzt von den großen, den ganz wichtigen Unternehmen sprechen, da ja noch nicht. In anderen Ländern gibt es ja diese Quote schon. Norwegen zum Beispiel hat seit 2003 eine mit sehr großem Erfolg. Spanien seit 2007. Frankreich hat sie gerade beschlossen. Warum ist eine Quote für andere Länder gut, aber für Deutschland schlecht?
Ja, es ist immer so eine Sache mit anderen Ländern. Zum Beispiel Norwegen hat auch ein Betreuungsgeld. Die meisten, die sehr begeistert nach Norwegen wegen der Quote gucken, wollen dieses Betreuungsgeld nicht wahrhaben. Der Punkt ist, dass man wirklich spürt, dass sich in den letzten ein, zwei Jahren in der deutschen Wirtschaft was bewegt. Das mag eine Mischung aus Überzeugung und Druck sein, aber es bewegt sich richtig was. Und deswegen will ich da jetzt auch die Unternehmen beim Wort nehmen. Und es ist deswegen sinnvoll, ihnen noch bis 2013 Zeit zu geben. Ab dann soll meine flexible Quote wirken, weil 2013 die nächste Welle der Aufsichtsratswahlen stattfindet.
Wenn alles schief geht mit der Freiwilligkeit, ja, und mit der freiwilligen Verpflichtungsquote bei den Unternehmen, dann hätte doch dann aber wieder eine Generation der jüngeren zukünftigen Führungspersönlichkeiten, weiblichen Persönlichkeiten in unserem Land ihre Chance in einer Führungsposition, immer natürlich gesagt bei gleicher Qualifikation mit Männern, verpasst. Können wir das verantworten?
Die Wirtschaft wird überhaupt nicht mehr anders können, als auf die Frauen zu setzen und nicht die Hälfte des Potenzials einfach zu verschleudern.
Aber wenn Männer, die stehen ja manchmal ein bisschen aus dem Schlauch, das dann nicht so schnell verstehen wie wir Frauen vielleicht, soll man dann nicht ein bisschen nachhelfen?
Ich will ja auch nachhelfen. Ich will ja auch den Druck anziehen. Aber wir haben nichts davon, wenn wir eine staatliche Einheitsquote verordnen und dann die Unternehmen möglichst die vielleicht noch krisgrämig erfüllen, aber ansonsten sagen, damit ist das Thema jetzt für uns erledigt.
Aber dann haben wir den Fuß in der Tür.
Ja, aber wir haben noch nur etwas davon, wenn die Unternehmen sich auch Gedanken machen, was sind denn die Ursachen dafür, dass es mit Frauen in Führungspositionen wir solche Probleme haben. Dass sich wirklich auch was an der Kultur in den Unternehmen ändert. Wir dürfen doch nicht nur an den Symptomen rumdoktern, wir müssen an die Ursachen ran.
Also die Wirtschaftsverbände sind ja gegen jede Art von Quote. Sie sagen es selbst, egal ob fix oder flexibel. Sie sagen, dass in ihrer Handlungs- und Vertragsfreiheit das dort eingreifen würde. Was halten Sie denen entgegen? Nochmal ganz klar.
Also es ist schon ein Eingriff in die Freiheit der Wirtschaft. Das kann man nicht bestreiten. Und deswegen setze ich ja eben auf dieses marktwirtschaftliche Instrument, zu sagen, ihr werdet verpflichtet dazu, euch selbst eine Zielvorgabe zu setzen. Das ist den Unternehmen ja nichts Fremdes, sich selbst Benchmarks zu setzen. Aber dann seid ihr auch verpflichtet, die auch einzuhalten und öffentlich zu rechtfertigen.
Zum Thema Frauen an die Macht brauchen wir die Quote. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Christina Schröder. Herzlichen Dank.
Auf Wiedersehen, Frau Schäfer.
Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Danke.
Tschüss. Wir sprechen schon die ganze Stunde über Frauen in Führungspositionen. Jetzt wollen wir mal mit einer der wenigen Frauen sprechen, die es geschafft haben. Caroline Kaiser ist in leitender Position bei McDonald's Deutschland tätig und sie ist für insgesamt, ich glaube, 254 Restaurants verantwortlich. Guten Morgen, Frau Kaiser.
Guten Morgen.
Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Wie viele Stunden umfasst der denn?
Also mein Arbeitsalltag, da die Restaurants in ganz Deutschland sind, ist insbesondere sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist natürlich mit vielen Reisen verbunden und es geht von der Planung über Projektleitung, über Tests, ja, bis zur Umsetzung in den Restaurants. Und das sind viele Stunden, aber viele gute Stunden.
Hatten Sie denn im Laufe Ihrer beruflichen Karriere mal Probleme oder sind an Grenzen gestoßen aufgrund Ihres Geschlechts?
Nein, eindeutig nein.
Müssen Sie in Ihrem Job besser sein als männliche Kollegen?
Auch da würde ich sagen, nein. Ich muss genauso gut sein wie jeder männliche Kollege und ich muss mein Geschäft im Griff haben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute Leistung absolut anerkannt wird.
Aber woran liegt es denn dann? Ich meine, Frauen machen die größere Anzahl von Abschlüssen, häufig auch noch mit einer besseren Note. Woran liegt es denn, dass immer noch so wenig Frauen in Führungspositionen in unserem Land sind?
Ich glaube, das sind zwei Themen. Das eine ist, glaube ich, ein kulturelles Thema. Es scheint in Deutschland doch immer noch sehr weit verbreitet zu sein, dass Männer doch eher dazu neigen, in der Gemeinsamkeit, die sie mit Männern kennen, sie kennen ihre eigenen Spielregeln, immer noch eher dazu tendieren, doch lieber Männer einzustellen. Da weiß man, wie es funktioniert. Und ich glaube, wir haben auch das kulturelle Thema, in dem es auch immer noch darum geht, eine Frau, insbesondere wenn eine Frau Kinder hat, zu sagen, sie kann ja eigentlich nur eins. Und es gibt ja auch den schönen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Die Frage ist, wer steht hinter der Frau, um das alles zu ermöglichen? Und wir sind als Gesellschaft natürlich auch gefordert, hier Strukturen aufzubauen, zum Beispiel für Kinder, denn selbstverständlich müssen die Kinder bestmöglichst betreut werden.
Also glauben Sie, wenn diese strukturellen Hürden beseitigt würden, zum Beispiel Kinderbetreuung, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass es dann mehr Frauen auf dem Weg nach oben gäbe?
Ich glaube, dass es eine Hürde wäre, die sehr wichtig ist. Und die zweite ist die Erfahrung, die gemeinsame Erfahrung in gemischten Teams, eine positive Erfahrung zu machen und zu sehen, dass es bereichernd ist. Und wir wissen ja inzwischen auch von den meisten Unternehmen, dass gemischte Teams auch bessere Ergebnisse bringen. Und ich glaube, die Erfahrung, die stärkt dann schon.
Gibt es etwas, wovor sich die Frauen fürchten, wenn es um Karriere geht?
Ja, ich denke, dass viele Frauen, die einen Job haben, den sie gerne machen, oft überlegen, will ich mich eigentlich mit den Spielregeln, die andere machen und die nicht meine eigenen sind, will ich mich damit überhaupt auseinandersetzen? Die Spielregeln, die Männer machen, beziehungsweise machen die Männer die Spielregeln? Frauen haben ja auch ihre Spielregeln. Sie sind einfach nur anders. Sie sind nicht besser und nicht schlechter, sie sind nur anders. Ich kann ehrlich gesagt eigentlich allen Frauen nur raten, go for it.
Machen Männer denn anders Karriere als Frauen? Denn dieses Go for it kommt ja nicht so frank und frei von den meisten Frauen.
Männer machen mit Sicherheit anders Karriere. Und Männer gehen auch sehr viel selbstbewusster mit ihrer Karriere um. Die Frauen tendieren immer noch sehr stark dazu, erstmal zu hinterfragen und auch sehr klar mit ihren Schwächen umzugehen, statt ihre Stärken ganz klar herauszustellen.
Sind Sie für eine gesetzliche Frauenquote, Frau Kaiser?
Ich bin im Top-Management absolut nicht dafür. Wofür ich bin, ist in der Nachwuchsriege bereit dafür zu sorgen, dass man männliche und weibliche Führungskräfte weiterbildet und fördert, damit man die Wahl hat. Am Ende muss immer die Qualifikation entscheiden.
Und warum nicht in der Top-Führungsriege, wenn ich da nochmal nachhaken darf?
Weil ich gerade in der Top-Führungsriege die Gefahr sehen würde, dass Quotenfrauen ein so negatives Image aufbauen können, insbesondere wenn es dann nur noch um die Quote geht und die Qualifikation hinten ansteht, dass die Karrierechancen für andere Frauen verschlechtert.
Zum Thema Frauen an die Macht, brauchen wir die Quote, war das Caroline Kaiser an diesem Sonntagmorgen, Director MacOpCop bei McDonald's Deutschland. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, und bei Frauen in Führungspositionen denkt man nicht unbedingt an einen Zweig, in dem der Frauenanteil ohnehin eher schlecht bestellt ist, das Handwerk. Bei mir ist jetzt Sigrun Horn. Sie betreibt seit bald 30 Jahren den Holunderhof in Kelkheim. Das ist eine Meisterwerkstatt für Möbelrestaurierung, Möbelanfertigung und Möbeldesign. Ihre Mitarbeiterinnen und Auszubildenden sind fast ausschließlich Frauen. Eine absolute Besonderheit in dieser Branche. Nicht zuletzt deswegen hat der Holunderhof den Hessischen Staatspreis für frauenfreundlichsten Betrieb bekommen. Guten Morgen, Frau Horn.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, sind Frauen in ihrem Handwerk tatsächlich immer noch die Ausnahme?
Ja, es ist heutzutage tatsächlich immer noch so. Also ich habe vor über 30 Jahren selber meine Ausbildung begonnen und da war es eigentlich üblich, dass es selten ist, dass eine Frau im Handwerk Fuß fasst. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass sich das mal in 30 Jahren kräftig ändert, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass Frauen das auch ausüben können. Aber dem ist nicht so.
Aber Sie bilden ja hauptsächlich Frauen aus. Also Sie haben einen Schwerpunkt auch mit weiblichen Arbeitskräften. Hatten Sie denn von Anfang an vor, ich setze es jetzt hier in Anführungsstriche, einen Frauenbetrieb zu gründen?
Einen klassischen Frauenbetrieb in dem Sinne nicht, aber ich hatte von Anfang an vor, meine Ausbildungsplätze eigentlich vorrangig mit Frauen zu besetzen, um da ein bisschen Gegengewicht zu schaffen. In meiner Werkstatt selber die Zusammensetzung von den Gesellenstellen, das war am Anfang gemischt. Ich hatte meistens ein oder zwei Frauen, ein oder zwei Männer. In den letzten Jahren hat sich das auf eine ganz weibliche Art und Weise geregelt. Ich habe also nur noch Frauen beschäftigt. Die Ausbildungsstellen waren ausschließlich mit jungen Frauen belegt.
Stellen Sie denn fest im Alltag, dass Frauen anders arbeiten in der Ausbildung als Gesellen dann als Männer?
Ja, sie sind, wenn sie sich für diesen Beruf entscheiden, interessierter. Das, was ich beim Handwerk auch brauche, in die Tiefe gehen, sich mit dem Materie und dem Werkstoff und dem Materialien, Handwerkszeugen zu beschäftigen, das ist bei Frauen eher gegeben. Sie haben einfach ein bisschen mehr Biss, stelle ich fest, weil es für sie auch schwerer ist, sich zu behaupten. Also wenn sie in einem Betrieb ausschließlich mit Männern arbeiten, dann müssen sie sich immer beweisen. Sie müssen sich auf die Männer einstellen. Also sie kriegen automatisch eine rüdere Sprache, die Witze werden herber und so weiter und so fort. Ja, sie müssen dranbleiben.
Eines der Probleme von berufstätigen Frauen ist natürlich auch immer die Frage, gründe ich eine Familie, will ich Kinder haben? Und spätestens mit der Schwangerschaft ist es ja so, dass sich Karrieren vielleicht anders entwickeln als ursprünglich. ursprünglich geplant. Also eben auch die Wiedereingliederung an die alte Stelle unter ganz anderen Bedingungen, das kann eben auch Schwierigkeiten bereiten. Sie haben den Hessischen Staatspreis auch dafür bekommen, dass Sie das in Ihrem Unternehmen ganz gut gelöst haben. Wie?
Ja, und ich denke, da hat das Handwerk auch eine ganz große Chance, gut damit umzugehen. Wir bei uns haben es so gelöst, dass wir der Gesellin, die ab sofort, als die Schwangerschaft festgestellt worden ist, ein Arbeitsverbot bekommen hat, einfach wegen der Gefährlichkeit der Stoffe, mit denen sie hantieren musste dann. Ich habe den Arbeitsplatz umgewandelt. Sie ist dann mehr ins Büro gekommen, sie hat Kunden betreut, sie hat Arbeitsvorbereitung gemacht in einem kleineren Rahmen. Aber das haben wir so gestaltet, dass sie im Betrieb weiter dabei bleibt und den Wiedereinstieg nach der Geburt des Kindes und nach der Erziehungsphase dann ganz leicht bekommen hat. Sie hat den Kontakt nicht verloren. Ich von Seiten der Arbeitgeberin hatte den Vorteil, dass meine Mitarbeiterin auch andere Bereiche kennengelernt hat und als sie dann wieder in die Werkstatt zurückgekommen ist, durchaus mehr Verständnis für die anderen Belange hatte.
Und ich also beide Seiten haben gewonnen.
Ja,
Sie als Arbeitgeberin und die Angestellte natürlich als Arbeitnehmerin auch. Aber andererseits stellt man ja auch fest, gerade beim Handwerk gibt es ja auch häufig noch flache Hierarchien. Aber es fällt auf, dass enorm viele Meisterinnen, dass eben viele Frauen sich selbstständig machen. Womit hat das denn zu tun in Ihrer Branche?
Naja, das hat was mit den Vorbehalten zu tun. Die Hierarchien sind so wohl flach. Aber wenn Sie sich mal umgucken, Sie sehen, einige Handwerksbetriebe, die haben durchaus weibliche Auszubildende, aber kaum weibliche Gesellen, geschweige denn eine weibliche Meisterin als Angestellte.
Das ist immer noch schwierig, 2011.
Je höher Sie aufsteigen, desto schwieriger ist das. Und die Frauen, die wirklich bei dem Handwerk bleiben möchten, also deren Berufung das ist auch ist, die haben die einzige Chance, die Meisterprüfung zu machen, um sich selbstständig zu machen, um sich davon unabhängig zu machen, um sozusagen ihr eigenes Ding zu drehen, weil sie keine Chance haben, irgendwo als angestellte Meisterin zu arbeiten.
Sind Sie denn der Meinung, dass eine gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote auch im Handwerk einiges bewegen könnte?
Ich glaube, das ist im Handwerk sehr schwierig. Wenn Sie einem Handwerksmeister vorschreiben, er soll und muss eine Frau einstellen, dann geht das mit Sicherheit nach hinten los.
Aber Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind als Lehrlinge da und trotzdem geht es die Karriereleiter nicht weiter hoch.
Ja,
braucht man denn nicht dann die Quote?
Sie können es in einem kleinen Handwerksbetrieb nicht vorschreiben. Das sind kleine familiengeführte Betriebe. Oder es gibt auch meinetwegen größere Betriebe, aber trotzdem gibt es dort kleine, enge Strukturen. Und wenn Sie da mit einer Quote reingesetzt werden, haben Sie ganz schlechte Karten.
Sagt Sigrun Horn, Chefin des Holunderhofes, einer Meisterwerkstatt für Möbeldesign und Möbelaufarbeitung. Schreiner und Holzarbeiten natürlich auch in Kelkheim. Herzlichen Dank, Frau Horn.
Bitteschön.
Brauchen wir eine Frauenquote? Das ist unser Thema der Woche heute. Und zum Schluss möchte ich das auch ganz gerne Bascha Mika fragen. Die Journalistin und Autorin war bis 2009 Chefredakteurin der Taz und damit einzige Frau an der Spitze einer überregionalen Tageszeitung in Deutschland. Gerade ist ihr neues Buch erschienen, Die Feigheit der Frauen, Rollenfallen und Geiselmentalität. Eine Streitschrift, wider den Selbstbetrug. Guten Morgen, Frau Mika.
Guten Morgen.
Ja, obwohl alle Zahlen beweisen, dass Frauen in den Chefetagen deutlich unterrepräsentiert sind, wehrt sich die junge Generation der Frauen, eben auch repräsentiert durch die Familienministerin Schröder, gegen die Quote. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, das hat etwas mit Realitätsverweigerung zu tun und auch mit der Abwehr, aus Erfahrung zu lernen. Denn die Erfahrung zeigt ja, dass wir seit vielen, vielen Jahren, spätestens seitdem es seit 10 Jahren diese Selbstverpflichtung der Wirtschaft gibt, überhaupt nicht weiterkommen. Und wenn man mit einer Lösung scheitert, dann muss man doch nach einer anderen Lösung suchen.
Aber selbst Angela Merkel vertraut auf die Freiwilligkeit der Männer, ihre Macht zu teilen. Ist Frau Merkel naiv?
Frau Merkel ist leider Gottes an diesem Punkt ziemlich feige, weil sie knickt sowohl vor ihrem Koalitionspartner FDP als auch vor der Wirtschaft ein.
Aber gerade in skandinavischen Ländern, also werfen wir mal einen Blick über unseren eigenen Tellerrand hinweg, funktioniert die Quote? Was funktioniert dort anders als bei uns? Sind die Männer dort klüger?
Nein, im Gegenteil, denn die skandinavischen Frauen erzählen immer wieder, dass auch sie an bestimmten Stellen, nicht unbedingt was die Quote angeht, weil die betrifft ja die Unternehmen, aber dass die skandinavischen Frauen ihre strukturellen Möglichkeiten, die ihnen von der Regierung zugestanden werden, auch immer wieder gegen Männer durchsetzen müssen. Und aber in Skandinavien kann man feststellen, es braucht in bestimmten Teilen der Gesellschaft strukturelle politische Lösungen, es braucht Regelungen, damit es überhaupt funktioniert mit den Frauen.
Nun behaupten Sie in Ihrem neuen Buch, Die Feigheit der Frauen, Rollenfallen und Geiselmentalität, dass die Frauen eben auch der Faszination traditioneller Rollen immer wieder erliegen. Was ist denn das Faszinierende an Kinder, Küche und berühmter Kirche?
Also vielleicht weniger Kirche. Und es ist auch gar nicht nochmal Kinder und Küche, die diese Faszination ausüben, sondern es ist sozusagen das Ganze rundherum. Wir sind immer noch in einer Situation in Deutschland, wo die alten traditionellen weiblichen Rollen einen hohen Wert haben. Und sie werden sehr anerkannt. Das heißt, eine Frau, die sich in diese Rolle begibt, die bekommt an vielen, vielen Stellen Zuspruch. Wenn sie sich aber gegen diese Rolle entscheidet, wenn sie sagt, ich will alles, ich will einen Mann, ich will die Liebe, ich will Kinder und ich will auch einen Beruf haben, ich will mich in allen Lebensbereichen verwirklichen, dann muss sie das ganz häufig gegen Widerstände durchsetzen aus allen Bereichen. Und dazu braucht sie eben Mut. Und leider scheitern Frauen dann ganz häufig an dieser Mutprobe und vor allen Dingen in den Bereichen, wo sie die Wahl haben, nämlich im Privaten. Denn an vielen strukturellen Situationen sieht man, und da sind wir wieder zurück bei der Quote, zum Beispiel in den Spitzenbereichen der Wirtschaft, da kann man mit Wahl und Entscheidungen nicht argumentieren. Im privaten Bereich allerdings.
Also plädieren Sie für mehr Mut, denn das eine ist ja das gesellschaftliche Rollenbild, was Sie gerade angesprochen haben. Das andere, die politische Frauenquote in Führungspositionen. Auch da mehr Mut?
Auch da mehr Mut, denn ich glaube, erstmal ist das Private politisch. Das heißt, wenn Frauen stärker anfangen, sich auch im Privaten den traditionellen Rollen zu verweigern, wird das natürlich auch Auswirkungen haben auf das gesellschaftliche Rollenbild.
Aber die Frauen sitzen doch auch schon mit dem BlackBerry und Smartphone am Sandkasten und organisieren von da aus auch Geschäfte, Männer schieben Kinderwagen. Bilder ändern sich doch auch in unserem Land.
Genau, das haben Sie völlig richtig gesagt. Die Bilder ändern sich. Aber wie ist es denn mit der Realität und wie ist es denn mit unserem Handeln? Wenn Sie sich anschauen, dass noch nicht mal ein Viertel der deutschen Männer maximal 2 Monate Kinderzeit macht, also sich um die Kinder kümmert und aus dem Beruf rausgeht, das sind wirklich noch nicht einmal ein Viertel. Und diejenigen, die es tun, machen zu über 90% nur 2 Monate. Wenn Sie sich anschauen, dass in Deutschland noch immer 2 Drittel aller Frauen fast die ganze Hausarbeit alleine machen, dann kann man doch nicht sagen, dass sich wirklich etwas verändert hat. Wir reden anders und die Bilder sind anders.
Aber das Verhalten ist noch sehr, sehr traditionell in den Wurzeln. Sie waren ja nun lange auch in einer Führungsposition als Chefredakteurin und als Frau auch sehr, sehr lange allein auf weiter Flur. Gab es dort bei Ihnen ein Bewusstsein für diese Alleinstellung?
Aber selbstverständlich. Das bleibt gar nicht aus. Wenn Sie ständig nur in Männerrunden sitzen und wenn Sie ja auch die Situation kennen, es ist ja nicht nur so, dass ich die einzige Chefin einer überregionalen Zeitung war. In Deutschland haben wir über 300 Zeitungstitel und auch da gab es nur 3 Kolleginnen im regionalen und im lokalen Bereich. Also Frauen sind im Printbereich in den Chefpositionen so gut wie gar nicht vertreten. Und in der Taz hat es auch deswegen funktioniert, weil die Taz der erste quotierte Betrieb dieser Republik war.
Also Taz, die Taz Vorbild für die Republik und damit eben doch von Ihrer Seite die Entscheidung ganz klar, Bascha Mika, wir brauchen eine Quote.
Unbedingt.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Tschüss.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.